möchte euch heute Morgen eine Grundlage des christlichen Glaubens an einem Beispiel erklären. Die Leute lieben ja immer, wenn sie was sehen dürfen im Gottesdienst und sie immer nicht nur hören und verstehen müssen, sondern was sehen und erleben darf. Ihr seht hier zwei Eier. Wir kommen von Ostern her. Ich habe leider kein Osterei mehr gefunden. Meine Familie hat mich kahl gefressen zu Hause. Deshalb, also ein ungefärbtes Ei. Also ihr seht zwei Eier. Welches ist schöner? Das Bunte. Das haben meine Kinder angemalt. Sie wissen nicht, was ich jetzt damit mache. Es ist schöner, das stimmt. Es ist ein Deko-Ei. Aber wenn du heute Nachmittag Waffeln backen willst, welches nimmst du dann? Warum? Ach so. Okay. Das ist eigentlich relativ klar. Bei vielen ist der Glaube so. Die Schale stimmt. Sie ist so verziert. Wir haben da so gewisse Normen in unseren Gemeinden, wie wir aussehen müssen, wenn wir Christ sind. Ne? Man hört solche Musik, man benimmt sich so, man kleidet sich so. Ist alles in Ordnung. Wir können das sogar irgendwo hinhängen und die anderen bestaunen es. Aber es ist nichts wert, wenn es auf den Inhalt drauf ankommt. Es ist nichts wert. Es ist sogar sehr... Das wird dir mit deinem Glauben passieren, wenn er nur so ist. Irgendwann wirst du nur noch die Scherben der Deko in deiner Hand haben und es wird dir nichts nützen. Jetzt weiß ich endlich, wofür der Becher da ist. Ich habe mich schon immer gefragt, ob da die Stifte reinkommen. Also ihr Lieben, beim Glauben, an Jesus Christus Glauben, geht es nicht darum, dass das nach außen schön aussieht. Dass das alles stimmt. Dass die anderen uns bewundern und sagen, oh, das ist so ein richtiger gestandener Christ. Also so richtig gläubig. Oder wie wir Evangelikalen ja dann gerne sagen, wirklich richtig gläubig. Also könnte man auch wirklich unrichtig gläubig sein. So echt lebendig, richtig gläubig. Alles nach außen stimmt. Die Regeln werden eingehalten. Man kann all das Wichtige aufsagen. Nein. Die Mitte unseres Glaubens ist Begegnung mit Jesus Christus. Und wisst ihr, das Gefährliche ist, ach, jetzt muss ich da wieder dran. Okay, ich komme da nicht mehr dran. Das Gefährliche ist, ein Ei anmalen können wir selber machen. Aber die Mitte des Eis können wir nicht selber machen. Wir können kein Ei produzieren, wir können es nur verzieren. Und das Wesentliche im Glauben können wir nicht machen. Es geschieht dann, wenn Christus uns begegnet. Wenn Christus unsere Herzen berührt. Ich will euch heute Morgen zum Glauben herausfordern. Deshalb steht auch das Kreuz hier vorne. Ich werde euch am Ende des Gottesdienstes auffordern, eine Entscheidung zu treffen, sich einzulassen auf diese Begegnung mit Jesus Christus. Ich sage das jetzt schon, damit ihr nachher nicht besonders überrascht seid. Die Geschichte ist schon angeklungen, sie steht in Lukas 24. Es ist die Geschichte von zwei Jüngern. Sie beginnt mit einigen Worten, die sind ganz wichtig für das Verständnis dieses Textes. Da heißt es, und siehe, also Augen auf, jetzt wird's interessant. Und siehe, zwei von ihnen, das heißt, sie gehörten dazu. Es waren zwei Jünger Jesu. Es waren zwei, die mit Jesus schon so viel erlebt hatten. Sie hatten erlebt, dass Jesus sie herausgerufen hatte aus ihrem alten Umfeld. Und sie hatten gelernt, Jesus nachzufolgen. Sie waren dabei. Ich gebe zu, sie spielten keine besonders große Rolle. Der eine, der wird ja hier mit Namen genannt, Kleopas, der kommt sonst nicht mehr vor. Aber er war dabei. Als Kind habe ich mir immer gewünscht, ach, wäre ich doch dabei gewesen. Ich habe mich immer über die Jünger geärgert. Ich habe mich immer gewundert, wie können das nur solche Dumpfnudeln sein? Ja, die erleben die Wunder mit Jesus. Ja, wenn ich die Speisung der 5000 erlebt hätte, in der nächsten Woche, wenn die 4000 da gewesen wären, hätte ich gesagt, das klappt schon. Und was machen die? Sich sorgen. Ja, wenn ich erlebt hätte, wie Jesus Menschen heilt, dann hätte es mich, so habe ich als Kind gedacht, ja, dann hätte es mich doch nicht beunruhigt, wenn der am Kreuz stand. Der kann doch Tote auferwecken. Das haben die alles miterlebt. diesen Jesus auf dem See, wie er den Wind in seine Grenzen weist. Es sind zwei Jesus-Leute, zwei erfahrene Missionare. Und sie sind unterwegs nach Emmaus. Emmaus ist ihr Zuhause, da kommen sie her. Da hatte Jesus sie einmal herausgerufen und jetzt sind sie wieder auf dem Weg zurück. Die Sache mit Jesus ist für sie abgeschlossen. Das waren drei interessante Jahre, die behalten wir auch als Erinnerung, ein paar Fotos in unserem Album. Aber jetzt geht's wieder zurück in unser altes Leben. Das spielt jetzt keine Rolle mehr für uns. Dein Leben ist auch von dieser Dynamik geprägt. Wir haben oft in unseren Gemeinden ein falsches Denken. Wir denken, es käme auf den Standpunkt an, wo wir sind. Also, wir denken dann, wenn jemand möglichst nah, das Kreuz steht jetzt mal für Jesus, wenn jemand möglichst nah beim Kreuz ist, dann ist das gut. Wenn jemand weiter weg ist vom Kreuz, dann ist das schlimm. Das stimmt aber gar nicht. Wisst ihr warum? Jetzt komme ich euch noch näher, ihr habt euch extra nach hinten gesetzt, ne? Aber diese Funkmikrofone sind gefährlich. Warum ist das eigentlich relativ unwichtig, wo man steht? Worauf kommt es an? Im Rheinland gibt es ja diese komische Redewendung, navigiert, es läuft. Sage ich immer, die Frage ist, wohin? Ne? Das ist das Entscheidende. Nicht der Standpunkt ist entscheidend, sondern in welche Richtung bist du unterwegs. Es kommt nicht einmal so sehr auf die Geschwindigkeit drauf an, sondern auf die Richtung. Und hier sind zwei Jünger, die sind ganz dicht bei Jesus. Sie haben das alles miterlebt, aber sie sind in die falsche Richtung unterwegs, zurück nach Emmaus, zurück in ihr altes Leben. Das Gespräch, das sie mit dieser dritten Person führen, das zeigt, wie resigniert sie sind, wie frustriert. Wir hatten gehofft. Das heißt, unsere Hoffnung ist enttäuscht worden, wir sind irre geworden an diesem Jesus. Dieser Jesus am Kreuz, ein Messias, der stirbt und leidet, passt nicht in unser Bild. Es waren drei interessante Jahre, aber das ist jetzt vorbei. Weg von Jesus. Das ist schon eine interessante Welt, ne? Jesus ist da, der geht sogar mit denen in die falsche Richtung. Und sie kriegen sich mit. Es ist der dritte Tag und sie freuen sich nicht. Er ist auferstanden, aber das haben sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Sie hören die Osterbotschaft, sie hören es. Die Frauen haben es ihnen gesagt. Jesus ist auferstanden. Was lesen wir da im Evangelium? Ich finde das immer so herrlich. Das Neue Testament ist so grundehrlich. Sie aber hielten das für ein Geschwätz. Zwei Jünger, der Urtyp gescheiterter frommer Leute, die irgendwann einmal aufgebrochen sind, voller Leidenschaft, voller Begeisterung und Vision. Und dann irgendwann sind sie in ihrem Leben an einen Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, nee, Jesus, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und jetzt sind sie auf dem Weg zurück. Und die Resignation taucht alles in ein ganz, ganz trübes, depressives Licht. So dass sie nicht einmal den Auferstandenen sehen. Das Entscheidende in deinem Leben ist nicht, dass du alles verstanden hast, was in der Bibel steht. Das habe ich früher gedacht. Ich habe früher gedacht, so ein guter evangelikaler Christ, der muss die Heilige Schrift verstanden haben. Deshalb habe ich mal 5 Jahre Theologie studiert. Ich hatte die Hoffnung, danach weiß ich alles. Ich weiß heute, dass ich noch viel weniger weiß, als ich früher dachte zu wissen. Es kommt nicht darauf an, dass du das alles verstanden hast. Es kommt nicht darauf an, dass du alles in deinem Leben irgendwie zuordnen kannst zu dem großen Plan Gottes. Es kommt nicht einmal darauf an, dass du hier brav in der FEG Rheinbach sitzt. Sondern es kommt darauf an, in welche Richtung du unterwegs bist. Bist du auf dem Weg nach Jerusalem oder bist du auf dem Weg nach Emmaus? Das ist die entscheidende Frage. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wer der verlorene Sohn in dieser Geschichte ist? Weil der Jüngere ist ja ein ganz schlimmer, ne? Ganz schlimmer. Soll ich euch mal was sagen? Der Jüngere sagt nachher zu seinem Vater, mein Vater. Immer bin ich dir treu gewesen, immer war ich hier, immer konntest du auf mich bauen, ich habe keine Party gefeiert. Merkt ihr, wie weit weg er ist? Wie weit weg er ist von dem Herzen des Vaters, der sich gerade gefreut hat, seinen anderen Sohn wieder in die Arme zu schließen? Er ist der Verlorene, weil er innerlich in der falschen Richtung unterwegs ist. Ja, der Jüngere hat viel Mist gebaut, aber die Richtung stimmt. Er kommt zurück. Und ich befürchte, dass diese beiden Jünger hier auf dem Weg nach Emmaus gar nicht so alleine unterwegs sind. Kennst du so Zeiten in deinem Glauben, wo das so ein bisschen, ich sag mal, moderat ist, ne? Nur nicht auffallen im Glauben, ne? Immer schön, nicht zu sehr freuen und nicht zu sehr traurig sein. Immer schön in der Mitte, so wie beim Klavier. Immer nur 10 Zentimeter rechts und links vom Schlüssel spielen. Und es eigentlich total langweilig geworden ist in deinem Glauben. Ich kenne das. Heute war mein Verhalten, mein Vertrauen in Jesus, mein Verhalten war geprägt vom Vertrauen in Jesus. Ich konnte Gottes Wort mitnehmen in den Alltag. Es hat tatsächlich mein Verhalten geprägt. Und am nächsten Tag ist das plötzlich alles wie weggeblasen. Und ich zappel wieder so rum wie früher. Heute habe ich meine Abhängigkeit von Jesus als Glück begriffen. Ich habe gesagt, es gibt nichts Schöneres, Jesus, als abhängig zu sein von dir. Und morgen ist es mir peinlich, vor anderen davon zu reden. Gestern habe ich die Hände gläubig gefaltet, weil ich wusste, ich rede mit dem allmächtigen Gott und er wird mir zuhören. Und heute geht mein Blick an die Zimmerdecke und ich weiß, sind da Löcher? Und morgen ist es verstummt. Gestern habe ich die Bibel genommen und habe sie als Liebesbrief gelesen. Hab gemerkt, wie Gott mein Herz berührt, wie er mit mir redet. Und heute, ja, ich lese sie noch. Morgen macht es keinen Unterschied, ob ich Bibel lese oder das Telefonbuch. Es ist ähnlich wenig inspirierend. Gestern habe ich noch gegen die Sünde gekämpft in meinem Leben. Hab mich noch verantwortet vor anderen, mit Christen. Heute sind das nur noch Rückzugsgefechte. Und morgen bin ich angekommen in Emmaus. Gestern war ich in der Gemeinde noch mitten dabei. Ich habe mitgelitten mit der Gemeinde. Ich habe mitgefiebert mit der Gemeinde. Ich habe mich mitgefreut mit der Gemeinde. Ich habe mich eingesetzt. Ich habe geopfert. Es fiel mir gar nicht schwer zu opfern. Ich habe geputzt. Das Putzen machte sogar Spaß. Es war Anbetung Gottes. Kann mal passieren. Und heute schaue ich mir das aus einer gewissen Distanz an, schüttel hin und wieder meinen Kopf. Und morgen stehe ich so da mit beißendem Spott und Ironie. Wem kennt ihr das nicht? Solche Zeiten, wo wir unterwegs sind in die falsche Richtung. Ich weiß, dass manche in unseren Gemeinden denken, Pastoren haben keine Krisen. Pastoren haben nie Krisen. Pastoren lügen auch nie. Die schwersten Krisen in meinem Leben waren nicht die intellektuellen Krisen. Theologie hat mich schon lange nicht mehr angefochten. Auch die liberale Theologie nicht. Wenn man einmal verstanden hat, dass es einfach doof ist, dann ficht einen das nicht mehr an. Ja, ihr Lieben, entweder habe ich einen Gott, der Schöpfer ist und der kann eingreifen in seine Schöpfung, oder wir sind ein geschlossenes System. Das geschlossene System ist Evolution. Am Ende bist du dann Sand oder Erde. Oder Gott kann eingreifen. Wenn man das einmal begriffen hat, das ficht mich nicht mehr an. Aber ich war verletzt durch Menschen. Hätte nie gedacht, dass ich so abhängig bin von Menschen. Und plötzlich war vieles in meinem Glauben unsicher geworden. Oder aufgefressen von Sünde. Man merkt plötzlich, wow, da ist etwas, das habe ich nicht im Griff. Und dann schaut man in seine eigenen Abgründe hinein und mag sich vielleicht gar nicht mehr. Und fragt sich, wie kann Gott so jemanden mögen? Oder die Krise der Routine. Ich erinnere mich an eine Diskussion in einer Mitgliederversammlung, die brachte das wunderschön auf den Punkt. Wir diskutierten in einer Mitgliederversammlung auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das können wir ja oft sehr gut. Die Ballons sind alle so groß aufgeblasen. Wir sprachen über Visionen und wir sprachen über Charismen. Und wir sprachen, wie beides zusammenkommen kann und welche Ziele sich daraus entwickeln. Und dann kam ein junger Bruder, ich kannte den gar nicht, ich weiß gar nicht, wie der in die Mitgliederversammlung gekommen ist. Der hatte so eine Nadel und stach in diesen Ballon rein. Der meldete sich zu Wort und sagte: Herr Fehler, Herr Pastor, ich habe eine Frage. Haben Sie eigentlich Jesus lieb? Diese Totenstille in der Gemeinde. Aber das war die wesentliche Frage. Ich habe nichts gegen Visionen und Ziele, ne? Also. Aber das war die wesentliche Frage. Hast du eigentlich Jesus lieb? Ist Jesus die Mitte? Ist Jesus das Ziel? Ist Jesus der Ursprung? Oder reden hier über irgendwas, was mit ihm vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hat? Diese beiden Jünger, sie haben sich verabschiedet. Der Boden in Jerusalem wurde ihnen zu heiß. Nix wie weg. Nicht, dass die keine hohe Meinung hätten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, Vers 19. Das sagen sie doch. Also Jesus fragt sie, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Das wird ja fast zur Aufnahme in der FWG Rheinbach reichen, so ein Bekenntnis. Aber hier steht das kleine Wörtchen, war. Er war ein Prophet. Es ist Vergangenheit. Die beiden leben in der Vergangenheit. Wie viele Gemeinden leben nur in der Vergangenheit? Ja, früher. Da in den goldenen Jahren des letzten Jahrhunderts. Das ist so wie die beiden. Vers 21. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Merkt ihr diesen Frust? Diese Resignation? Das passt einfach nicht in ihr Bild, was sie mit ihm erlebt haben. Ein leidender Sohn Gottes. Eine Religion, ein Glaube, der sich an einem Kreuz versammelt. Das Kreuz steht für das Leiden Gottes. Das kannst du. Wisst ihr, was der Humor Gottes ist in dieser Geschichte? Das hat mich schon immer fasziniert. Jesus ist mit ihnen unterwegs. Ist das nicht humorvoll? Zwei Stunden lang lässt sich der Schöpfer dieser Welt von diesen zwei resignierten Jüngern die Ohren verleulen. Was hättest du gemacht, wenn du Jesus wärst? Hat der nichts zu tun, dass er zwei Stunden mit diesen netten Jüngern unterwegs ist? Wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte die beiden am Kopf genommen und gegeneinander gehauen und gesagt, mach doch mal die Klotzen auf. Hallo, hier bin ich. Ich finde das fast faszinierend. Und das ist was ganz Wichtiges. Das habe ich begriffen mit der Zeit in meinem Leben. Jesus ist mit mir unterwegs in die Krise hinein. Er kommt nicht erst dann, wenn ich schreie, jetzt geht's nicht mehr. Sondern Jesus ist mit mir unterwegs. Auch wenn mein Leben in die falsche Richtung geht. Jesus, der Auferstandene, ist nicht abhängig von uns. Er ist nicht abhängig davon, dass wir das glauben können. Übrigens, die zwei unterscheiden sich gar nicht so sehr von den anderen Jüngern. Oder Jüngerinnen. Also nehmen wir Petrus, kommen die Frauen vom Grab am Ostermorgen. Petrus war da nicht. Ne? Er hat gefrühstückt oder gemault oder weiß ich was gemacht. Da war keine Hoffnung der Auferstehung in seinem Kopf. Da kommen die Frauen vom Grab zurück. Was wollten die Frauen am Grab? Habt ihr das noch im Ohr? Nichts auferstehen, wir wollen nach dem Grab schauen. Das heißt, sie wollen vergissmeinnicht pflanzen und vielleicht ein ewiges Lichtchen anzünden. Sind da mit dem Häkchen hin. Dann kommen die Frauen und dann sagt Petrus, das ist doch Geschwätz. Im Johannesevangelium heißt es, sie haben sich verbarrikadiert aus Angst vor den Juden. Ja, selbst von Maria heißt es, die zuerst am Grab da war, wenn der Engel sagt, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann irrt diese Frau durch diesen Garten, wo das Grab ist und dann begegnet sie Jesus und was denkt sie? Es ist der Gärtner. Stellt euch diese Szene vor, es ist Ostermorgen, Jesus ist auferstanden und Maria sagt, Gärtner, wo hast du ihn hingelegt? Das ist ein Glauben, wa? Also die beiden sind gar nicht so viel schlimmer wie die anderen. Nur, dass er ein bisschen länger mit ihnen unterwegs war, 2 Stunden. Jesus ist da. Denk an den Thomas. Da sitzen 10 Jünger und sagen ihm, 10 Jünger, der kennt dich seit 3 Jahren. Und die sagen zu Thomas, Thomas ist wirklich auferstanden.
Wenn ich nicht meine Hände in seine Seite gelegt habe.
Und was macht Jesus? Er kommt extra für diesen Mann nochmal. Extra. Ihr Lieben, Jesus ist in der Krise da. Auch wenn du noch gar nicht erkennst, dass du in einer Krise bist. Jesus ist mit dir unterwegs. Jesus gibt dich nicht auf. Das habe ich in meinem Leben erlebt. Da, wo ich das gar nicht mehr mitbekommen habe. So wie die beiden, die haben es auch nicht mitbekommen. Ich sage dir, Jesus ist da in deinem Leben. Dann fragst du mich ja, wo ist er denn? Sag ich, mach doch die Augen auf. Die beiden haben ihn auch nicht gesehen. Vers 16. Aber ihre Augen wurden gehalten. Eben das beschreibt vielleicht die Situation in unserem Leben. Wie oft hatte ich schon ein Brett vom Kopf? Und zwar ein dickes. Ich habe doch tatsächlich nur das wahrgenommen, was die Ungläubigen auch wahrnehmen, Raum und Zeit. Das ist so beschränkt. Gott ist da in deinem Leben. Mach die Augen auf. Wie geschieht die Begegnung mit Jesus? Nun, Jesus hüllt sich hier irgendwie in eine Maske. Ne? Er kommt irgendwie inkognito, hat sich verkleidet. Oder ich meine, sonst wäre es ja noch schlimmer, wenn sie schon nach 3 Tagen nicht mehr gewusst hätten, wie der aussieht. Irgendwie als Fremder. Er kommt ihnen als Fremder und er lässt sich ihren Frust erzählen, so als wäre er der Einzige in ganz Jerusalem, der davon gar nichts mitbekommen hat. Und dann Vers 25, da sprach er zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens. Ein träges Herz macht dumm, heißt es. Ein träges Herz macht dumm. Oh, er sprach zu ihnen, ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet hatten, musste nicht Christus dies erleiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen? Und er fing an bei Mose und bei den Propheten und legte ihnen die ganze Heilige Schrift aus. Spätestens da hätte doch irgendwas klingeln müssen, oder? Dieser merkwürdige Fremde erklärt ihnen, den Spezialisten, also den Jesus-Fachleuten, die Geschichte von Jesus anhand der Heiligen Schrift. Der macht mit denen Bibelarbeit, Bibelstunde. Und ich kann mir vorstellen, wie die da mal schauen, woher der das alles weiß. Ist ja unglaublich. Doch, wir erinnern uns. Das haben wir doch schon mal gehört. Aber sie erkennen ihn nicht. Und dann kommt der Abend. Es ist Abend geworden, sie waren schon 2 Stunden mit Jesus unterwegs, sie sind zu Hause angekommen und dann sagen sie nach der altorientalischen Sitte, komm, es ist Abend geworden, kehre bei uns ein, verbringe du die Nacht bei uns. Und jetzt passiert in Vers 30 was Interessantes, und es geschah, steht da nämlich. Es ist immer, Achtung, hier passiert jetzt was, und es geschah. Als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es. Kleopas gesagt hat, ey, Moment mal, wer ist denn hier eigentlich der Gastgeber und wer ist der Gast? Ich bin hier der Hausherr. Wenn Jesus in dein Haus hineinkommt, dann nimmt er am Kopf Platz. Dann ist er der Gastgeber. Jesus nimmt nicht die Rolle des Gastes an, sondern des Hausherrn. Und dann nimmt er das Brot, er dankt und brach's. Und vielleicht haben die beiden sich dann angeguckt und gesagt, das kennen wir doch irgendwoher. Das haben wir doch schon mal erlebt bei den 5000. Dann nimmt er das Brot, er dankt, er schaut zum Himmel und er bricht's und gibt's. Das haben wir doch erlebt. Vor wenigen Tagen noch. Als er das letzte Mal mit seinen 11 Jüngern, mit seinen 12 Jüngern gefeiert hat. Er nimmt das Brot, er dankte Gott, er brach's. Und er gab es ihnen. Die Geschichte macht deutlich, dass Jesus letztlich nicht Erkenntnis vermittelt, sondern sich selber zu erkennen gibt. Und ihr Lieben, das können wir nicht machen. Das ist wie mit einem Ei. Das kann auch ich als Prediger nicht machen. Ich erlebe das immer wieder, dass das alles gut gemeint, dann wird man irgendwo eingeladen. Meistens, wenn man irgendwo zu Gast ist für eine Evangelisation, dann wird man irgendwo in einer Familie strategisch untergebracht, wo harte Nüsse sitzen. Wenn Sie mal einen Gast haben, vergessen Sie, das hat überhaupt keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Inzwischen, wenn ich irgendwo übernachte, sage ich immer, ich möchte bei ganz normalen Leuten übernachten. Nicht bei Schwierigen. Es hat keinen Sinn. Weil wir können das nicht machen. Ich kann nicht machen, dass du Jesus siehst. Ich kann es nicht machen. Deshalb redet die Bibel von einer Wiedergeburt. Ich kann auch keine Geburt machen. Du als Frau kannst keine Geburt machen. Da muss noch was anderes dazu kommen. Gott muss es schenken. Der Heilige Geist muss es schenken. Maria ist dafür ein wunderschönes Beispiel. Maria, dieses Mädel, 15 Jahre, 16 Jahre, da besucht der Erzengel Gabriel die Maria. Wer hat sich das schon mal gewünscht, dass ein Engel zu ihm kommt? Das glaube ich nicht, das waren viel mehr. Ich habe mir das früher auch immer gewünscht. Ich habe sogar gebetet, Jesus, schick mir doch mal einen Engel. Bis ich merkte in der Bibel, wenn Jesus oder Gott einen Engel schickt, dann, das war nicht lustig. Deshalb bete ich heute nicht mehr so. Wenn, dann soll er mir einen Engel schenken ohne Flügel. Mit dem kann ich mich diskutieren. Mit dem mit Flügeln nicht, das merkt man in dieser Geschichte. Also der Engel kommt und sagt zu dieser Maria, du wirst schwanger werden. Und dann merken wir, wir denken ja immer, die waren früher alle blöd. Es sagt dieses 15-jährige Mädchen, lieber Engel, bei aller Ehrfurcht vor dir, das geht nicht. Ich habe mit keinem Mann geschlafen. Hatte die schon begriffen. Hat heute auch manchmal mit 20 noch nicht begriffen. Ja? Ich muss, das geht nicht. Ja, ich kann kein Kind in mir selber zeugen. Das geht nicht. Und dann sagt der Engel zu ihr, das weiß ich. Aber die Kraft des Höchsten wird über dich kommen. Der Heilige Geist wird dich überschatten. Überschatten heißt, die Gegenwart Gottes wird da sein in dem Heiligen Geist. Und er wird in dir zeugen, was du gebären wirst. Ist die Maria jetzt aktiv oder passiv? Es ist eine grammatikalische Form, die wir nicht kennen im Deutschen. Es ist nämlich aktive Passivität. Und wir können auch sagen passive Aktivität. Die ist voll und ganz beteiligt, aber sie kann es nicht selber machen. Aber sie ist trotzdem dabei und sagt, Herr, mir geschehe, so wie du es gesagt hast. Und ihr Lieben, das geschieht, wenn jemand zum Glauben findet. Er sagt, mir geschehe, so wie du es gesagt hast. Du kannst nicht mehr tun, als dein Leben öffnen. Und dazu lade ich euch heute Morgen ein. Wie Jesus das macht, das ist völlig verschieden. Hier bei den Jüngern ist es 2 Stunden Bibelarbeit und ein gemeinsames Essen. Bei den Jüngern sind es die Wundmale, die er ihnen zeigt. Bei Maria, die denkt, sie steht vor dem Gärtner, ist es nur das Aussprechen des Namens Maria. Da erkannte sie ihn. Bei Paulus ist es ein helles Licht. Ich weiß nicht, wie das bei dir geschehen kann und soll. Aber wenn es geschieht, dann weißt du es und dann lad ihn bitte in dein Leben ein. Vielleicht hast du alles im Kopf, aber es ist nicht in deinem Herzen. Und ich sage dir, Jesus ist nicht davon abhängig, dass wir alles immer im Herzen haben. Aber die Tür musst du aufmachen. Lad ihn ein, wie diese beiden Jünger, die am Ende des Gesprächs sagen, komm, kehr du bei uns ein. Mein Zuhause soll dein Zuhause sein. Wie stehst du zu Jesus? Am Anfang unserer Beziehung zu Jesus steht eine Bekehrung. Ich weiß, dieser Begriff Bekehrung ist sehr negativ, aber ich möchte den mal ganz positiv füllen. Ich bin heute Morgen mit der Bahn gekommen. Bin in Bonn losgefahren, Richtung Rheinbach. Stellt euch vor, ich sitze in diesem Zug Richtung Rheinbach und der erste Halt wäre Köln. Dann könnte ich natürlich sagen, Köln ist auch schön. Die in Rheinbach können auch ohne mich Gottesdienst feiern. Ich könnte auch sagen, Mensch, Köln ist Rheinbach. Kann man alles machen, versuchen die Menschen ständig. Oder aber, ich merke das, bin in die falsche Richtung unterwegs und beim nächsten Mal, wenn der Zug hält, steige ich aus steige um und steige wieder ein in die andere Richtung. Das ist Bekehrung. Ich wende mich weg von dem, was mich kaputt macht. Ich wende mich weg von der falschen Richtung meines Lebens. Ihr Lieben, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wird unser Leben nicht eng und schmal und schrecklich. Woher kommt diese Vorstellung? Er ist der Schöpfer des Lebens. Er ist der Gott, der uns vergibt. Er ist der Gott, der uns annimmt. Er ist der Gott, der uns liebt. Zu ihm wenden wir uns. Wir wenden uns ab von dem, was uns kaputt macht. Und schauen hin zu ihm. Das ist Bekehrung. Jesus sagt einmal, übrigens auch zu einer Gemeinde, das finde ich sehr interessant, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist ein Gemeindewort. Siehe, ich stehe vor der Tür deines Lebens und klopfe an. Wer die Tür öffnet, zu dem werde ich hineinkommen und ich werde dort bleiben. Ich lade euch gleich ein in einem Gebet, das Jesus zu sagen, Jesus, ich möchte die Tür meines Lebens für dich öffnen. Vielleicht zum allerersten Mal, oder ich will den Fuß, den ich dazwischen gestellt habe, wieder rausnehmen. Ich lade dich ein, komm in mein Leben hinein. Jesus klopft an. Ich weiß nicht, wie lange er das bei dir schon tut. Er hat Geduld. Das lehrt mich diese Geschichte. Ja, ich bin ungeduldig vom Typ her. Ich wäre nicht 2 Stunden mit denen gegangen. Ich hätte nach einer Viertelstunde gesagt, so Leute, habt ihr das jetzt gerallert? Sonst suche ich mir andere. Aber Jesus ist anders. Gott sei Dank ist er anders. Wie lange ringt er schon um dein Herz? Wie lange? Und dann sagt er, ich komme herein. Da sagst du vielleicht, wenn du wüsstest, wie es bei mir aussieht. Ich habe 5 Kinder, 2 Töchter. Ich bin sehr froh, dass unsere Kinder sehr verschieden sind. Das zeigt, dass wir nicht alles falsch gemacht haben in der Erziehung. Dass auch ein paar gute Gene von mir da drin sind. Das meine Frau immer bestreitet. Also wir haben eine Tochter, ich kann das so frei sagen, weil sie ist heute Morgen nicht hier. Die hat ein Zimmer. Wenn ich da schon mal die Tür aufmache, mache ich sie schnell wieder zu. Weil das geht gar nicht, die Tür aufmachen. Ich weiß gar nicht, wie die da rauskommt. Also, Höhle. Meine Mutter sagt, ich war auch so. Deshalb liebe ich meine Tochter unendlich. Sie muss nur den richtigen Mann heiraten. Dann klappt das schon. Also in diesem Zimmer, das ist unglaublich. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, so. Ich konnte auch so leben. Ne? Aber das ist unglaublich. Da steht was zu essen, da ist die schmutzige Wäsche. Da sind die Hausaufgaben mittendrin. Ich frage mich, wie die Versetzung jedes Jahr schafft. Also zumindest die letzten 8. Da ist das Nächste. Also das ist so der Zustand der Schöpfung vor der Schöpfung. Tohu wabohu. So, und dann kommst du da rein und da willst du wirklich am allerliebsten die Tür zuknallen. Sie hat auch schon rangeschrieben, betreten verboten, weil sie natürlich weiß, was das für Auswirkungen hat. Übrigens, meine Frau ist da viel ungeduldiger als ich. Die macht das Dachfenster auf und schmeißt alles raus. Und dann kann sie sich nach der Schule das im Garten wieder einsammeln. Und dann beginnt dasselbe wieder. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Manche böse Zungen sagen ja, unsere Zimmer gleichen unserem Leben. Das stimmt gar nicht. Also bei mir stimmt das nicht. Aber wie sieht es mit dem Stolz? Mit dem Neid? Mit dem Ehrgeiz. Mit der Ehrsucht. Mit diesem ewigen sich vergleichen müssen und besser sein wie die anderen. Sich produzieren müssen, um etwas zu sein. Mit dieser bitteren Wurzel der Unversöhnlichkeit, die dein ganzes Leben vergiftet. Jesus sagt, ich komme rein und ich bleibe. Und dann fängt er an aufzuräumen. Nicht alles auf einmal. Er weiß, wie viel wir vertragen. Aber er fängt in der einen Ecke an und dann geht er in die nächste Ecke und dann in die nächste Ecke und dann in die nächste Ecke und dann stellen wir fest, dass unsere Zimmer nicht nur 4 Ecken haben, sondern vielleicht 15. Und liebevoll räumt er auf Ecke um Ecke. Wenn er dann gemerkt hat, die erste müllt schon wieder zu, dann kommt er zur ersten und räumt sie wieder auf. und lehrt uns, wie unser Leben in Ordnung bleiben kann. Wir werden jetzt gleich miteinander ein Lied singen. Ich bitte euch Musiker schon mal nach vorne zu kommen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder zu dir kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz für mich getan. Deswegen laden wir ein, heute Morgen zum Kreuz. Ich finde das sehr schön, das ist symbolisch wunderbar, dass ihr das Kreuz in die Mitte, nicht ganz in die Mitte, aber ein Stückchen zu euch gestellt habt, weil damit etwas deutlich wird. Gott kommt uns ja entgegen. Gott ist nicht irgendwo gefangen in einem Tabernakel oder irgendeinem Tempel, sondern er kommt in der Form des Gekreuzigten mitten zu uns. Deshalb lade ich immer zum Kreuz ein. Immer zum Kreuz. Weil uns nirgendwo die Liebe Gottes so stark begegnet wie dort. Diese Tatsache, dass er sagt, ich liebe dich doch. Ich nehme dich doch an. Ich will nichts außer dir vergeben. So lade ich euch ein. Wir stehen jetzt auf. Das ist ein Gebet, das wir miteinander singen. Und ich lade euch ein, wer so einen Schritt im Glauben heute Morgen gehen will, kommt. Kommt hierher zum Kreuz. Vielleicht sagst du, warum muss das so öffentlich sein? Weil das nichts Peinliches ist. Das ist überhaupt nicht peinlich, wenn wir zu Jesus kommen. Zumal wir hier im Raum von Gemeinde sind. Kann ich dir versichern, dass sich alle freuen. Deshalb komm. Komm zum Kreuz. Du wirst dort nicht allein sein. Ich bitte die Mitarbeiter vom Gebetsdienst auch mit nach vorne zu kommen. Denn genau das wollen wir mit euch tun. Wir wollen letztlich mit euch beten. Mit euch konkret für eure Lebenssituation segnen und euch ein Wort Gottes zusprechen. Und jetzt lade ich euch ein, kommt. Wir singen dieses Lied. Wir wollen es nicht nur singen, sondern wir wollen es auch tun. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.